Willkommen zur 217. Ausgabe von Europe Calling. Ganz besonders begrüßen möchte ich unsere heutigen Gäste, die ihr hier schon seht und die ich gleich noch genauer vorstelle, wenn sie dran sind. Mein Name ist Maximilian Fries, ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling und darf hier immer heute Abend moderieren. Das ist heute Abend ein Eilwebinar, habe ich gerade schon gesagt, haben gerade mal vor 36 Stunden eingeladen. Eilig, weil das, was gerade in den USA passiert, droht sehr in dem Getöse von Handelskrieg, Gaza als US-Ressort oder was auch immer da dann jeden Tag Neues kommt, unterzugehen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das heute machen. Wir versuchen in 60 Minuten einen ersten Überblick über die Situation be zu bekommen. Es ist, glaube ich, einfach unmöglich. Also selbst Leute, die sich da jetzt tagelang mit beschäftigen, es ist sehr, sehr viel. Aber wir versuchen das mal. Und es wird auch klar sein, das wird nicht das letzte Europe Calling zum Thema, weil es uns lange beschäftigen wird. Nicht nur wird es natürlich massive Auswirkungen auf die USA haben, was da gerade passiert und Europa und die Welt. Es ist aber, glaube ich, finde ich auch ganz wichtig, und damit würde ich gerne am Ende rausgehen, so als mein Wunsch, auch ein bisschen die Frage zu stellen, was können wir in Europa daraus lernen und vielleicht anders machen, wenn wir noch eine Möglichkeit haben. Das ist so ein bisschen der Spirit des heutigen Abends. Bevor wir loslegen, ein paar Hausmitteilungen. Wie immer könnt ihr bei Europe Calling eure Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Wieder auf Slido. Ganz wichtig, nennt da bitte einfach euren Namen oder einen Namen. Nicht anonym fragen, das ist einfach viel netter. Und wie immer wird Europe Calling auch aufgezeichnet und auf YouTube und als Podcast online gestellt. Bitte beachtet das auch. Den Link zu den Fragen habt ihr auch schon im Chat. So, und jetzt beginnen wir mit der ersten halben Stunde. Da hören wir von unseren drei Gästen und dann haben wir Zeit für ein Gespräch miteinander und mit euch. Als erstes kommt Katrin Klüver-Ashbrook. Sie ist deutsch-amerikanische Politologin, wie ich gelesen habe, wie ich auch in Wiesbaden geboren, was ich ja sehr sympathisch finde. Nach Station beim CNN, der Harvard Kennedy School, und als Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik ist sie heute Vizepräsidentin der Bertelsmann Stiftung mit dem Fokus auf die Zukunft Europas. Und ich glaube, du warst auch erst vor kurzem wieder mal in den USA. Von daher kannst du uns direkt berichten, was da eigentlich gerade passiert. Katrin, schön, dass du da bist.
Ja, bin froh da zu sein. Dankeschön für die Einladung.
Let's go.
Sehr gerne. Ja, also bin hier quasi aus dem Skiurlaub in Garmisch zugeschaltet. Also man beachte meine schöne bajuwarische Dekoration, was vielleicht etwas für die Zukunft des Föderalismus aussagen möchte. Aber Maximilian, du hast uns gefragt, wir sollen darüber sprechen, wie schnell sich diese Veränderungen in den USA bemerkbar machen, vor allen Dingen die innenpolitischen Verhältnisse, wie schnell sie sich verschieben. Und es ist in der Tat so, dass es wirklich stündlich für ein faktisches Schleudertrauma politischer Art sorgt. Denn den Aussagen vom Weißen Haus und den Absichten im bürokratischen Umbau für Beschleunigungen zu sorgen, werden inzwischen, und das ist vielleicht die gute Nachricht am heutigen Abend, sehr stark begegnet von den gerichtlichen Anordnungen, die dagegen Druck machen. Und übrigens seit einigen Stunden auch scheint die Republikanische Partei jedenfalls in Teilen ein Rückgrat gefunden zu haben und äußert sich etwas stärker, besonders über die Idee, dass man doch gerichtliche Eilverfahren einhalten solle. Die Debatte, die wir online verfolgen konnten, war die Tatsache, dass der Vizepräsident auf X gesagt hat, naja, wenn unserem bürokratischen Umbau gerichtlich Einhalt geboten wird, dann muss sich eine Unitary Executive, also eine verstärkte Exekutive aus dem Weißen Haus, vielleicht nicht daran halten. Ich paraphrasiere, das kann man bei JD Vance selber nachlesen in Elon Musks Online-Portal, worauf in der Tat Teile der Grand Old Party der Republikaner ihr Rückgrat entdeckt zu scheinen haben. Wir müssen dazu sagen, dass die GOP-Politiker, die sich zum Teil gegebenenfalls gegen diese rapide Entkernung des bürokratischen Apparats in den USA, und ich sage gleich noch was zum Ablauf dessen und natürlich welche Rolle Elon Musk in diesem ganzen Gefüge spielt, dass sie sich relativ stumm verhalten haben, liegt zum Teil daran, und das haben wir an anderer Stelle schon fast in dieser Konstellation besprochen, Annika und ich jedenfalls, dass nicht nur die Partei von innen verstärkt Druck macht, dass die entsprechenden Kongress- und Senatsangehörigen der Republikanischen Partei finanzstarke Gegner bei der nächsten Zwischenwahl an die Seite gestellt bekommen würden, sondern, und das hören wir in der Tat immer mehr in Washington, sondern dass eben auch physisch drangsaliert wird. Also dass eine Ankündigung von möglicher physischer Gewalt immer mit im Raum steht. auf Familienteile und so weiter und so fort, also entweder Familienmitglieder und oder na, dass ihnen bestimmte Sicherheitsauflagen gegebenenfalls fehlen könnte. Das durchzieht im Übrigen, also diese Idee des, na, dieser Idee, dass ein System spuren muss, um diesen Umbau zu bewerkstelligen, das zieht sich übrigens inzwischen durch jeden Teil des bürokratischen Umbaus, des bürokratisch beschleunigten Staatsumbaus. Und ich will vielleicht noch mal das Beispiel des heutigen Tages ins Auge rücken, weil das einfach sinnbildlich für das ist, was gerade abläuft. Also wir haben in den letzten 48 Stunden eben eine Beschleunigung der gerichtlichen Anordnungen zum Stopp verschiedener Teile dieses Umbaus gesehen. Diese Diskussion, ob man diese Gerichtsbarkeit nun einhalten müsse oder nicht. Wenn man es nicht täte, käme es in der Tat schon einer verfassungsrechtlichen Krise, oder wäre das schon Teil einer verfassungsrechtlichen Krise. Aber faktisch ist es so, dass in einem Gerichtsstand, wie in den USA, ein Gericht, was machen kann, wenn es nicht eingehalten wird, Strafen verhängen, Geldstrafen oder auch mit Freiheitsentzug drohen. Das wird einem Elon Musk gestützten Regime vermutlich wenig Eindruck machen, Nummer eins. Und Nummer zwei, letzteres hebelt ja zum Teil die Immunitätsentscheidung des obersten Gerichtshofs aus. Also, es gäbe Anreize dafür, einfach weiterzumachen, aber das würde in der Tat dann einer verfassungsrechtlichen Krise gleichkommen. Der andere Punkt, und das sind eben diese Entwicklungen nochmal aus den letzten 48 Stunden, ist, dass Elon Musk sich neben der Entwicklungshilfebehörde, neben der generellen, neben quasi dem Rechnungshof, nun auch die sogenannte General Services Administration vorgenommen hat. Das klingt erstmal nach dem Kneckebrot der Bürokratie, nämlich die Tatsache, dass das ist der Kernapparat der Bürokratie. Die sind dafür da, zum Beispiel Immobilien anzumieten, anzukaufen in den 50 föderalen Staaten, die dann dem dann Washington gehört. Aber sie sind so das Schmiermittel dessen, was amerikanische Bürokratie ausmacht. Und dort ist nicht nur den Kollegen und Kolleginnen mit Rauswurf aus dem Staatsdienst gedroht worden, sondern gesagt worden, alles, was sie in Zukunft tun werden, wird elektronisch überwacht durch eingebaute Spyware faktisch. Also durch Keystroke Control. Menschen, die sich technologisch besser auskennen mit diesen Bereichen, werden diese Ideen wiedererkennen. Also die Kontrolle, diese Kombination aus Rachsucht, Hyperkontrolle, interne Zersetzung, Verunsicherung, Angstdynamik, die spielt sich jetzt in diesen letzten 48 Stunden am Beispiel der sogenannten General Services Administration nochmal stark aus, weil diese Behörde, ähnlich wie der faktische Bundesrechnungshof, also das dann ausstrahlt auf jede andere Bundesbehörde. Das heißt, alles, was wir zum Teil gesehen haben beim FBI mit Cash Patel, an der Front, wenn man so möchte, also diese Tatsache, dass Kollegen andere Kollegen ausspionieren sollen, an den Pranger liefern sollen, also sprichwörtlich gesehen, also nochmal reportieren sollen, wer bei den Strafverfolgungen des 6. Januars involviert waren, dass dort Lagepläne, Arbeitspläne durchgegangen sind. Und letzteres eben nochmal, dass über die Tatsache, dass jetzt über die Personalakten, Social Security Numbers von Elon Musk und seinen diversen jungen Helfern, sagen wir mal diplomatisch gesehen, dass die angegangen werden, das hat, und du hattest mich nach meiner Reise in die USA gefragt, eben in Washington ganz, ganz große Besorgnisstürme ausgelöst, richtigerweise, weil es schon so weit geht, dass viele Bedienstete im Staatsdienst Angst haben müssen, dass ihnen über diesen Zugang zu den Social Security Numbers quasi Kuckuckseier in die Personalakte gelegt werden, die dann umgekehrt genutzt werden könnten, um sie auf die Straße zu setzen. Das heißt, am Fall GSA wird nochmal geschaut, also die Kriterien sind, ist die Tätigkeit sogenannt mission relevant, ist sie finanzierbar? Und hilft sie wie wurde es ausgedrückt, dem wirtschaftlichen Vorankommen der USA oder dem Vorankommen der USA. Das sind die Kriterien, die angelegt werden. Und vorher, wie gesagt, wurden schon E-Mails über die letzten 2 Wochen an die Staatsbediensteten geschickt. Die habe ich dann eben auch zum Teil in Washington gesehen, in denen nochmal drin stand, man solle sich doch besser privatwirtschaftliche Optionen, ich kann das auch gerne nochmal genau vorlesen, raussuchen, anstatt in einem nicht produktiven administrativen Sektor zu bleiben. Also das wurde wirklich so formuliert, auch eben mit dieser Bedrohungssprache. Wie setzt sich diese Welle fort? Mal kurz meine Reise zu nehmen und dann schließe ich. In Washington eben große Angst unter Bürokraten und eben der Tatsache, was diese Resonanz der Zersetzung und die Angreifbarkeit der Gesetzbarkeit, also will sagen, der juristischen Ebene, ne, die jetzt eben faktisch einerseits unterstützt wird von einer Seite, also viele, viele Klagen, aber eben auf der anderen Seite in Frage gestellt wird, wie sich das nach vorne perpetuieren wird, das strahlt eben schleudertraumamäßig von Washington aus. Aber eben auch in New York, da war ich gerade da, als eben mit der Zolldynamik gespielt worden ist, als der Aktienmarkt rauf und runter ging, viele, viele Unternehmer und Unternehmensvertreter, mit denen ich dort gesprochen habe, Mitgliedsorganisationen im American Council on Germany, die sich stark organisieren für das transatlantische Verhältnis, ganz, ganz große Sorge über die Struktur, die Ausrichtung, die Auslagerung ihrer Lieferketten, aber natürlich auch immer mitschwingend, wie geht es weiter auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt, was ist verlässlich, wie der Vertrauensentzug, der international gerade der Trump-Regierung entgegengebracht wird, das spüren die Unternehmen ganz, ganz stark. Eine komplett mangelnde Planbarkeit, eine Verunsicherung in der Art und Weise, wie Wert über die Zeit erhalten werden kann, also Unternehmenswert, und vor allen Dingen auch Planbarkeit. Das sind die Verankerungen in einem rechtsstaatlich gut funktionierenden System und die werden jetzt faktisch systematisch entzogen. Letzte Schleife, Boston. Und da geht es natürlich dann, oder da schauen viele natürlich auf die Veränderung, besonders im amerikanischen Bildungssystem. Du hast es angesprochen, ich bin in Wiesbaden geboren. Da ging letzte Woche das Edikt aus dem Pentagon raus an alle amerikanischen militärabhängigen und föderalabhängigen Schulen. Boston ist natürlich ein großer Bildungsberg, wenn man so will, in den USA. Das heißt, die Sorge, was passiert mit dem amerikanischen Bildungssystem, das jetzt auf, Zitat, patriotische Bildung umstellen soll. Das heißt, in militärabhängigen Schulen, in übrigens in der ganzen Bundesrepublik, das weiß ich auch aus verlässlichen Quellen, aus Lehrern und Lehrerinnen, von Lehrern und Lehrerinnen, die in amerikanischen Schulen tätig sind, wurden in einer Panik Bücher aus den Bibliotheken rausgerissen, wurde schon an die Wand gepinnte Kunst zum Black History Month von der Wand gerissen, um diesen neuen Anordnungen aus dem Pentagon quasi in Vorlage zu gehen. Und auch das, selbst wenn das Bildungsministerium noch keinen offiziellen Kopf hat, weil die Bildungsministerin in Anführungszeichen noch nicht im Amt ist, werden diese Dekrete also jetzt quasi schon in den Schulumschlag gebracht. Das macht großen Bildungsorganisationen, auch großen Universitäten, die sich Fragen stellen über ihre eigene Finanzierung und über den Fortgang ihrer Forschungsarbeit. Denn zurzeit läuft in den USA keine funktionale Krebsforschung. Es läuft keine funktionale AIDS-Forschung. Es wird gerade sehr, sehr deutlich, dass wenn man ein Entwicklungshilfeministerium zusammenkürzt, vor allen Dingen amerikanische Farmer leiden, also jetzt Bauern leiden, die amerikanische Agrarwirtschaft und übrigens auch ganz, ganz viele Universitäten in roten republikanischen Bundesstaaten, die ihr Haupteinkommen damit verdienen, dass sie Agrarforschung machen. Also auch das fällt jetzt behende weg. Das heißt, dieses Schleudertrauma setzt sich von der Ostküste jetzt über die Mitte des Landes an die Westküste weiter, während die Leute langsam aufwachen, was es heißt zu verstehen, wenn Bürokratie, wenn Verlässlichkeit im eigenen Land abgebaut wird. Und da schließe ich.
Vielen Dank, danke dir. Und du hast die internationale Verlässlichkeit angesprochen, da kommen wir auch nochmal drauf. Gerade kam dann ja die Nachricht, dass Tulsi Gabbard als neue Geheimdienst-Oberchefin quasi vom Senat bestätigt wurde, die ja bei Bashar al-Assad in Syrien war und sehr positiv über ihn und auch über Putin spricht. Also was Planbarkeit und Bedrohungsszenario angeht, ist es wirklich, passiert da stündlich was Neues. Das leitet doch direkt rüber zu Annika Brockschmidt. Sie ist freie Journalistin und Autorin. Sie ist Host, Co-Host von zwei spannenden Podcasts, Feminist Chef Control und Kreuz und Flagge, wenn ihr mal ein bisschen Hörmaterial braucht. Und sie hat zwei Bestseller über die USA geschrieben, 2021 Amerikas Gotteskrieger und erst letztes Jahr Die Brandstifter, wie Extremisten die Republikanische Partei übernommen haben. Würde ich sagen, beides ziemlich visionär oder sehr gut eingeschätzt, befürchte ich. Bin gespannt, wie du die Lage siehst.
Also ich glaube, nur um das an das anzuschließen, was wir gerade gehört haben, ich habe erst gestern eine neue Podcast-Folge zu Kreuz und Flagge aufgenommen mit Thomas Zimmer, der in Georgetown an der Uni der AD-Professor ist, und wir haben uns darüber unterhalten, inwiefern der Begriff Verfassungskrise, der, ich sag mal, vor 1,5 Wochen noch meiner Ansicht nach zutreffend war, inwiefern der noch greift oder ob wir jetzt schon, nachdem jetzt es Stimmen aus den höchsten Riegen der Republikanischen Partei gab, wie beispielsweise JD Vance, der letzten Endes seine Aussage von, ich glaube, 2021, wie Catherine eben erwähnt hat, nochmal wiederholt hat und also gesagt hat, naja, die Exekutive kann da walten, wie sie will, Gerichte haben da nichts mehr zu melden, inwieweit wir nicht uns vielleicht schon an einem Punkt befinden, wo man sich fragen muss, ob die Verfassungsordnung ausgehebelt ist. Also dahinter ein großes Fragezeichen, das kann man, glaube ich, jetzt noch nicht abschließend beantworten, aber die Lage ist auf jeden Fall sehr dramatisch und sie ist auch, glaube ich, noch dramatischer. Also ich sage mal so, dass es das als Worst-Case-Szenario gab. Das konnte man ja wissen, aber ich glaube, selbst pessimistischere Einschätzungen, und zu denen würde ich meine eigenen eher dazu zählen, konnten, glaube ich, die Geschwindigkeit dessen, mit der wir diesen administrativen Staatsstreich gerade sehen, in dieser Form nicht wirklich kommen sehen. Und es gibt, wenn wir uns fragen, wie kam diese Partei und dieses Land an diesen Punkt, ich glaube, es gibt viele Faktoren, die dazu geführt haben, dass sich die Republikanische Partei zu dem entwickelt hat, was sie heute ist. Es gibt da durchaus historische rote Linien, die man ziehen kann, die auch, glaube ich, hilfreich sind, darin zu erklären. Das hatten wir ja auch schon 2016, 17, dass also die Frage war, woher kommt der Trumpismus, woher kommt Donald Trump? Und auch da haben ja HistorikerInnen, PolitikwissenschaftlerInnen schon darauf hingewiesen, der Mann und das Phänomen des Trumpismus sind jetzt nicht einfach vom Himmel gefallen. Das war jetzt kein irgendwie Betriebsunfall, sondern eher ein Symptom von Bewegungen, von Ressentiments, die schon länger gärten und die auch das Establishment der Republikanischen Partei nicht nur lange unterschätzt hat, sondern auch lange meinte, für sich selbst nutzen zu können und sich in einer Kontrolle dieser Kräfte, dieser extremen Kräfte gewähnt hat, die letzten Endes schon lange nicht mehr da war. Und diese historischen roten Linien sind, glaube ich, trotzdem hilfreich. Also das geht teilweise weit zurück. Also der Hass beispielsweise auf den Sozialstaat, auf jede staatliche Regulierung, auf den administrativen Staat als Ganze reicht ja weit zurück bis zum New Deal. Da beginnt dann, also quasi in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts, auch diese auf den ersten Blick ein bisschen paradox wirkende Querfront aus religiösen Fundamentalisten und ja, reichen Geschäftsleuten, deren Echos wir also noch heute sehen. Ein weiterer, glaube ich, sehr wichtiger Konsolidierungspunkt für die amerikanische Rechte, nicht, dass sie da erst entstanden ist, es gab diese Kräfte schon vorher, aber das ist der Moment, wo sie sich quasi entschließen, sich zu organisieren, Organisationsstrukturen aufzubauen und sich auch dazu entschließen, wir versuchen jetzt, vorher hatte man diskutiert, versucht man eine Drittpartei zu gründen, versucht man eine der beiden großen Parteien zu übernehmen, weil bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts hat man ja konservative und liberale Kräfte durchaus in beiden Parteien, sind dann eben die Bürgerrechtsgesetze, die in den 60er Jahren kommen. Und das ist der Moment, wo sich die Demokratische Partei zumindest auf landesweiter Ebene sich also wegbewegt von ihrer Geschichte als Partei der Südstaaten des Segregationismus und sich beginnt, hinter diese neue Bürgerrechtsordnung zu stellen. Und das ist der Moment, wo dann konservative Strategen die Gelegenheit sehen, nicht nur einen Fuß quasi in die Republikanische Partei zu bekommen, sondern da auch eine neue Wählerkoalition aufzumachen, indem man eben diese enttäuschten, in Anführungszeichen, demokratischen Südstaatler, aber vor allem auch VorstadtbewohnerInnen aus dem ganzen Land eben von sich überzeugten. Das ist quasi der Geburtsmoment der Koalition oder zumindest eines Großteils der Koalition, von Trump-WählerInnen, die wir auch heute noch sehen und die quasi zu dem geworden sind, was wir so als die Trump- oder die Trump-Basis, sage ich schon eigentlich, wollte ich sagen, die republikanische Basis, aber mittlerweile ist es ja quasi synonym geworden. Und trotz all dieser historischen roten Fäden, die, glaube ich, wichtig sind, muss man auch nochmal sagen, dass wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten trotzdem immer nochmal quasi, also dass die Geschwindigkeit der Radikalisierung trotzdem immer nochmal weiter aufgedreht wurde in der amerikanischen Rechten. Das hat man vor allem in den letzten Jahren gesehen und ich glaube, das wird auch nochmal deutlich daran, wenn man sich anschaut, wer da jetzt heute eigentlich zur amerikanischen Rechten gehört. Man könnte ja jetzt den Eindruck bekommen, auch aufgrund der Geschwindigkeit, ne? Also ich glaube, als wir gemeinsam bei Phoenix waren, bei der Inauguration, hat Catherine von Shock and Awe gesprochen, als diese Strategie, ja, also alles zu überrollen, auch den politischen Gegner auch rein psychisch zu überwältigen. Es ist ja wirklich im Minutentakt kommen Horrorschlagzeilen. Das ist natürlich Teil der Strategie. Und das könnte einen, glaube ich, dazu verleiten, zu denken, dass die amerikanische Rechte irgendwie so ein homogener Block ist, der einen fein ausgeklügelten Plan hat und den jetzt einfach knallhart umsetzt. Und das wäre, glaube ich, ein Fehler, denn die amerikanische Rechte besteht letzten Endes aus verschiedenen diversen Fraktionen, die sich in ihrer Zielsetzung, also in dem, was sie am Ende erreichen wollen, die Art der Gesellschaft, die sie schaffen wollen, nicht unbedingt immer einig sind und die sich auch unter Umständen gar nicht so gut leiden können. Und die amerikanische Rechte hat sich in den letzten Jahren vermehrt unter diesem gemeinsamen Banner des christlichen Nationalismus versammelt, quasi als dem, ja, kleinsten gemeinsamen Nenner, auf den sie sich einigen konnten, auch zu Machtzwecken, als mit diesem christlichen Nationalismus als Leim, der diese doch mitunter recht instabile Koalition zusammenhält. Und ich glaube, es hilft, um auch zu verstehen, was diese ja teils wirklich erratischen Vorgänge da jetzt gerade sind und wer da überhaupt handelt und warum das teilweise auch wirklich wüst zugeht und ja nicht irgendwie geplant ist. Da ist ja auch wahnsinnig viel Chaos, was gerade gestiftet wird, ist, wenn man sich anguckt, wer sind eigentlich quasi so die großen Fraktionen, die da jetzt gerade mitspielen. Also zum einen hat man quasi den Block der religiösen Rechten, in deren Umfeld man mittlerweile, würde ich sagen, Leute wie die Heritage Foundation mit Project 2025 zuordnen kann, Leute wie Kevin Roberts oder Russell Ward, der ja jetzt auch wieder in dieser Administration, der ist jetzt bestätigt worden, eine zentrale Rolle einnimmt, dessen erklärtes Ziel es ist, ja, nicht nur den Verwaltungsstaat zu zerstören, zu unterhöhlen, sondern auch die pluralistische Gesellschaft zu zerstören. Und da mit absolut wüster Rhetorik und auch wüster Planung vorgeht. Denen geht es primär darum, letzten Endes christlichen Nationalismus zu institutionalisieren, wenn auch in unterschiedlichen Ausprägungen. Das ist also letzten Endes eine radikale Vision der USA als, ganz verkürzt gesagt, als ein Land von und für weiße Christen. Und zwar eine ganz bestimmte Sorte von Christen, nämlich Rechtsreaktionären und Rechtsradikalen. Dazu gehört dann eben auch der radikale Umbau des administrativen Staats, die Aushebelung. Und dann haben wir noch die, ja, ich sag mal, die Riege der Milliardäre und Millionäre aus dem Silicon Valley. Dazu gehört Elon Musk natürlich, der ja jetzt auch bizarre Pressekonferenzen aus dem Oval Office heraus mit Trump gibt, aber auch Leute wie Peter Thiel, Marc Andreessen und andere. Einige von denen, wie ein Peter Thiel, waren schon vor Jahrzehnten offen demokratiefeindlich unterwegs. Peter Thiel hat schon 2009 in einem Essay, ich glaube, fürs Cato-Institut geschrieben, dass Demokratie und Freiheit miteinander nicht vereinbar seien und dass deswegen die Demokratie weg müsse und dass das Frauenwahlrecht ein Fehler gewesen sei. Aber wir haben auch im Silicon Valley jetzt gesehen, wie sich da eben wichtige Figuren, die auch über unermessliche Geldmengen verfügen, sich jetzt hinter Donald Trump stellen. Auch da der Grund dafür, neben, sag mal, eigener Profitmaximierung, gibt verschiedene Faktoren. Zum einen, wir haben oft so ein Bild des Silicon Valley als so ein liberaler Ort. Das ist nicht unbedingt der Realität entsprechend. Zum einen muss man, glaube ich, unterscheiden zwischen der CEO-Riege und der Belegschaft. Aber wenn wir über quasi die Führungsriege sprechen, dann muss man da auch noch anmerken, dass das Valley beziehungsweise also diese schwerreiche Gründerklasse immer schon anschlussfähig für rechtsreaktionäres Denken war. Denn extremer Libertarismus hat ja auch nicht nur in den USA eine Anschlussfähigkeit nach rechts. Und das liegt daran, dass radikaler Libertarismus schnell beim Recht des Stärkeren angelangt. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht sonderlich verwunderlich, dass superreiche Gründer, die sich selber für Genies halten und eben empfänglich sind für eine Denkweise, die ihren extremen Reichtum als das logische und rechtmäßige Ergebnis einer natürlichen biologistischen Hierarchie bezeichnet, daraus dann auch, wie jetzt Elon Musk, einen politischen Herrschaftsanspruch ableiten. Und das, was ein Elon Musk jetzt macht, das ist wirklich, also das ist jenseits jeglicher Verfassungsordnung. Der hat für das, was er tut, und auch das muss man vielleicht nochmal betonen, wir haben es ja eben schon gehört, der zieht da jetzt mit extrem jungen, ja, Mitarbeitern, deren berufliche Qualifikationen sind, dass sie bei ihm oder bei Peter Thiel mal ein Praktikum gemacht haben. Ja, das sind junge, online radikalisierte Männer, die also, auch da, es kommt täglich Schlagzeilen raus über die Inhalte von White Nationalists, von Rechtsextremen, die diese Leute, die jetzt an den sensibelsten Daten der US-Regierung sitzen, die teilweise nicht nur Lesezugriff auf die Zahlungssysteme der US-Regierung haben, sondern zumindest, bevor ein Gerichtsurteil das zumindest theoretisch gestoppt hat, auch Codierungszugriff auf die Zahlungssysteme der Regierung hatten, die eben in, man kann das nicht anders sagen, Online-Neonazi-Kreisen unterwegs sind, die da jetzt Feldbetten in Behörden bringen, dort schlafen und demokratischen Abgeordneten verweigern, dass sie diese Gebäude betreten können. Also das ist der Punkt, an dem wir sind. Und dann ist die letzte Gruppe, und damit komme ich dann auch gleich zum Schluss, die letzte Gruppe in dieser Koalition sind also die, ja, so America First Nativisten, also klassische weiße Nationalisten, das ist so die Gruppe rund um Stephen Miller und Co., die also deren Ziel ist jetzt nicht, wie ein Elon Musk es hat. Also Elon Musk denkt ja gar nicht im nationalen Rahmen, sondern im globalen Rahmen, träumt da irgendwie von einer Art Techno-Feudalismus, kann man das, glaube ich, nur beschreiben. Und die America First Nativisten sind halt, deren Ziel ist, ihre Vision eines ethnisch weißen Amerikas durchzusetzen. Was sich wiederum mit der Vision von Elon Musk beißt, das liegt nicht daran, dass Elon Musk eine weniger rassistische Version hat, sondern es ist eine andere Form des Rassismus. Ja, also deswegen redet Elon Musk so wahnsinnig viel über IQ, High IQ Individuals. Das geht also eher so Richtung, in Anführungszeichen, Race Science und Eugenik und weniger in Richtung klassischen weißen Ethnonationalismus. Es ist also eine sehr unappetitliche Mischung, von der, glaube ich, viele BeobachterInnen anfangs gedacht hätten, dass wir mal schauen müssen, wer da jetzt quasi die Oberhand bekommt. Und ich habe eben erwähnt, dass ich gestern mit Thomas Zimmer aufgenommen habe, und der hat das, finde ich, und damit würde ich dann auch schließen, ganz interessant zusammengefasst und auf den Punkt, finde ich, weil er gesagt hat, das Chaos, was wir jetzt sehen, ist darin begründet, dass es nicht so kam, wie wir dachten. Also es ist jetzt nicht so, dass eine dieser verschiedenen Fraktionen, dieser Koalition jetzt das Ruder in die Hand bekommen hat, sondern die haben alle anscheinend parallel das Go bekommen, den Baseballschläger auszupacken und auf den administrativen Staat loszugehen. Und in diesem Siegesrausch, in dem sie sich noch befinden, gehen sie sich quasi deswegen nicht gegenseitig an die Kehle, auch wenn ihre unterschiedlichen Vorstellungen sich teilweise gegenseitig beißen. Und beflügelt von ihren vermeintlichen Erfolgen sehen wir eben dieses Chaos, das wir gerade beobachten können, weil alle diese Fraktionen der Koalition gleichzeitig grünes Licht bekommen haben.
Danke dir. Wow, unappetitlich trifft das, glaube ich, ziemlich, ziemlich gut. Ich gebe direkt weiter an Alexandra, weil ich es gar nicht kommentieren will. Ich lasse das einfach mal so stehen. Alexandra Gese ist Digitalexpertin, Europaabgeordnete für die Grünen, bei uns im Europe Calling Vorstand auch. Und sie ist Koordinatorin im ganz neu gegründeten Sonderausschuss des Europäischen Parlaments für den europäischen Schutzschild der Demokratie und war im November auch als Mitglied der Delegation für die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten in den USA direkt nach der Wahl und hat sicher jetzt auch einiges dazu zu sagen. Wir haben vor, will ich sagen, wir haben vor einem Monat ein großes Webinar mit Susanne Zuboff und anderen Menschen gemacht, die sich mit der Frage der Technologie und Macht von Tech-Milliardären und so sehr gut auskennen. Und es war wirklich so, ich fand, Alexander wird das vielleicht bestätigen, es war ein bisschen ein Moment, wo Shoshana am Ende so gesagt hat, so, das ist halt jetzt gerade, das ist das Deathmatch zwischen Demokratie und den Tech-Milliardären. Und ich würde mal behaupten, das könnte, hätte, wäre auch ein guter Titel für dieses Webinar gewesen, Alexandra.
Ja, danke für die freundliche Überleitung. Und auch danke für die vorherigen Vorträge, die, glaube ich, schon sehr gut das Problem eingeführt haben. Ich würde direkt mal bei Annika anknüpfen an diesen unterschiedlichen Lagern, und da noch mal drauf eingehen. Warum sind die eigentlich jetzt so erfolgreich gewesen? Also dieses christlich und national und White Supremacy Lager, das organisiert sich ja, und auch diese Rolle der Konzerne, des Libertäre, das organisiert sich ja schon seit einiger Zeit. Und warum halten diese Lager auch noch zusammen, auch wenn ihre Ideologie ja in weiten Teilen auch gar nicht so perfekt zusammenpasst? Weil sie wissen, dass sie einander brauchen, ja, weil diese christliche Koalition natürlich auch extrem viele Menschen erreicht und auch so ein Wertefundament irgendwie mitbringt. Ja, das kann man sehr fragwürdig finden, aber ich glaube, das ist so. Aber das Tech-Lager, die großen Tech-Konzerne, für die jetzt Elon Musk sinnbildlich steht, das bringt eben diese technischen Fähigkeiten mit, die diesem Lager den Sieg beschert haben. Und das sind eigentlich zwei Dinge. Das ist einmal die Überwachungsfähigkeiten, die das hat, die diese Unternehmen haben. Und das andere ist die Fähigkeit, öffentlichen Konsens zu schaffen und eben so stark in die öffentliche Meinung einzugreifen, bis einfach genug Wählerinnen und Wählerstimmen zusammen sind und eben auch von den eventuellen, und das ist so ein bisschen mein pessimistischer Blick auf die Zukunft, auch von eventuellen Fehlentwicklungen, die auch konkrete Auswirkungen da auf die Menschen haben, ablenken wird. Sinnbild dafür war natürlich die Tatsache, dass bei der Amtseinführung von Trump diese Oligarchen, also Vertreter von Meta, von Google, von Amazon und natürlich Musk selber, hinter ihm gestanden haben und dann in der ersten Reihe gesessen haben, also noch vor der zukünftigen Regierung, vor dem Kabinett. Die sind nicht alle aus den gleichen Gründen dabei, aber im Wesentlichen gibt es zwei Gründe. Entweder sie sind überzeugt von dieser ganzen Geschichte und sie teilen einen Teil dieser Werte, wie das, glaube ich, bei Elon Musk jetzt der Fall ist, der ja auch in Deutschland massiv in den Wahlkampf zugunsten der AfD eingreift. Oder sie haben ein Interesse daran. Und das Interesse ist natürlich in erster Linie jede Form der Regulierung, das heißt der Beschränkung ihrer Allmacht zu vermeiden. Und das hat der wohl Peter Thiel schon formuliert, wie Annika gerade schon sagte, Demokratie und Freiheit, damit meint er natürlich seine eigene Freiheit, sind nicht mehr miteinander vereinbart. Aber auch Marc Andreessen, ein bisschen weniger bekannt, aber großer Wagniskapitalgeber, der eigentlich überall mitspielt, in allen Unternehmen, und der einfach gesagt hat, er will keine KI-Gesetzgebung. Ja? Und das hat alles natürlich auch Auswirkungen auf Europa. Und ich glaube, ein gutes Sinnbild dafür ist eben die Tatsache, genau das, was Annika erklärt hat, dass jetzt diese Musk-Boys in den Behörden sitzen und gerade das Zahlungssystem übernommen haben. Das heißt, sie greifen zu auf sensibelste Daten von Abermillionen von Amerikanern und Amerikanern über diese Sozialversicherungsnummern und die anderen Daten, die da gespeichert sind. Gleichzeitig hat aber Elon Musk auch Interessenkonflikte, ich glaube, mit einem Dutzend unterschiedlicher Behörden, und die kann er natürlich jetzt alle im Prinzip abschaffen oder zu seinen Gunsten entscheiden. Das heißt, diese Allmacht der Konzerne, die alle Regeln im Prinzip abschaffen oder irgendwie aushebeln, die ihre eigene Macht beschränken, das spielt da einfach eine ganz, ganz große Rolle. So, das war so ein bisschen meine erste Anmerkung. Bei der zweiten würde ich in ein bisschen den Themenbereich gehen, was passiert eigentlich in Europa und was bedeutet das alles für uns in Europa? Ich bin hier in Straßburg und ich finde, das Schweigen der Europäischen Kommission, die ja eigentlich mal darauf reagieren müsste, das ist wirklich mittlerweile dröhnend. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, hier wird so getan, als würde nichts passieren.
Wir haben gerade gehört, man kann eigentlich nicht mal mehr über eine Verfassungskrise in den USA sprechen. Die gesamte Weltordnung wird ausgehebelt. Und ich höre nur sehr, sehr vorsichtige Statements von der Kommissionspräsidentin, aber auch in großen Teilen von europäischen Regierungen. Das hat sicherlich Gründe, dass man hier auf Diplomatie setzt, dass man es sich nicht verderben will mit dieser US-Regierung, die ja mit der Kommissionspräsidentin auch gar nicht sprechen will. Ja, sie musste auf den KI-Gipfel fahren, um dann mal so ein Seitengespräch mit JD Vance, mit dem Vizepräsidenten zu haben. Also es ist ja schon fast so, als ob sie da um Audienz bitten müsste. Ich finde das auch einfach für Europa ganz, ganz problematisch, dass es da jetzt nicht ein starkes Auftreten gibt. Das sind Männer, die kennen nur Stärke und nur das Recht des Stärkeren. Und ich glaube, diese Art vorauseilender Gehorsam, naja, man muss sich mit ihnen halt irgendwie arrangieren, das hilft uns nicht. Was sind die Auswirkungen auf Europa? Ich würde das jetzt mal so ein bisschen aufteilen. Also ich kann jetzt natürlich in den wenigen Minuten nicht auf alles eingehen, aber so ein paar politische Überlegungen einfach. Ich glaube, einmal gibt es diesen Einschüchterungseffekt, ja. Und zum Zweiten gibt es einen Vorbildeffekt, den ich noch beunruhigender finde. Der Einschüchterungseffekt ist zum Beispiel auf die digitale Gesetzgebung. Im Gegensatz zu den USA, die eigentlich sehr wenig Gesetze haben, also das bisschen, was es gab zum Thema künstliche Intelligenz zum Beispiel, das war eine Executive Order, die also kein Gesetz hat und dann auch nicht Bestand haben wird, sondern nur eine Anordnung des Präsidenten, die Trump relativ einfach aushebeln kann. Und wir haben mehrmals schon erlebt, wir haben das ja hier auch schon thematisiert, dass zum Beispiel der Vizepräsident JD Vance schon gesagt hat, wenn Europa den Digital Services Act gegen X, also die Online-Plattform Elon Musk, durchsetzen will, dann würden sie überlegen, ihre Truppen aus der NATO zurückzuziehen. Und wir haben jetzt mehrere andere CEOs gehört, die gesagt haben, also von Zuckerberg, bis zu Tim Cook von Apple auch, naja, wenn wir hier Strafen zahlen müssen oder wenn es irgendwelche Auflagen gibt, dann sind das ja sowas wie Steuern oder Zölle, dann werden amerikanische Unternehmen ausgebeutet und Trump hat halt auch schon bestätigt, dass er das nicht mit sich machen lassen wird. Das heißt, es wird hier so getan, als ob Rechtsstaatlichkeit und Demokratie und Regeln die Bürgerinnen und Bürger schützen, als wäre das einfach nur irgendwie zusätzliche Kosten, also Zölle oder so oder eben Steuern und so Cost of Doing Business im Prinzip. Und ich habe aber jetzt schon den Eindruck, dass die Europäische Kommission zwar immer so mantraartig sagt, ja, wir wenden die Gesetze alle an, aber gleichzeitig habe ich gestern im Arbeitsprogramm schon entdeckt, dass ein Vereinfachungsgesetz geplant ist für die gesamte digitale Gesetzgebung. Ja? Und da fragt man sich halt schon, was da dann drinstehen wird, ob es wirklich Vereinfachung ist oder ob da einfach schon Dinge zurückgenommen werden. Ursula von der Leyen war gestern auf dem KI-Kongress in Paris. Und danach kam die Nachricht, dass das KI-Haftungsgesetz nicht kommen wird. Das stand schon so ein bisschen im Raum. Das ist vielleicht nicht miteinander verbunden. Aber es ist schon, man hat schon so ein bisschen das Gefühl, es gibt so ein bisschen vorauseilenden Gehorsam, anstatt jetzt erstmal Verhandlungsmasse aufzubauen. So macht man das eigentlich. Wenn man sehr viel Gegenmasse hat, dann baut man erstmal Masse auf und dann kann man darüber verhandeln. Und das sehe ich gerade nicht. Wo es Vorbildcharakter hat, finde ich, also eine ganz interessante Sache ist gerade diese NGO-Verfolgung, also zivilgesellschaftliche Organisationen. Das kam ja gerade bei Catherine schon ein bisschen, dass Universitäten und Schulen zum Beispiel bedroht werden, dass wenn sie sich nicht diese Agenda halten, dass dann Finanzierungen gestrichen werden. Das Gleiche passiert mit den NGOs. Das wird sehr offen darüber nachgedacht, wie man eben Steuergesetzgebung benutzen kann, um zu verhindern, dass für NGOs gespendet wird. Die sind natürlich auf private Finanzierung im großen Bereich angewiesen, einige eben auch auf öffentliche Finanzierung. Das steht jetzt alles auf dem Prüfstand oder ist schon gestrichen. Und das erzeugt natürlich so ein Klima der Angst. Gleichzeitig gibt es sehr starke Bedrohungen für diese zivilgesellschaftlichen Organisationen, weil gesagt wird, es wird hier ermittelt und es wird Strafverfolgung gemacht. Und ich habe seit Monaten Schwierigkeiten, Leuten aus NGOs vor eine Kamera zu bekommen in Europa, weil sie eben Angst vor dieser Strafverfolgung haben, dass das Justizministerium diese Aufnahmen nutzen wird, um da irgendwas zu finden, was vielleicht gegen irgendeine Richtlinie verstoßen hat. Und das führt auch zu einem enormen Einschüchterungswirkung auf die Zivilgesellschaft. Und im Europäischen Parlament erleben wir ganz klar gerade, dass ganz klar gefordert wird, dass zum Beispiel die Kommission überhaupt keine Klimaorganisationen mehr fördern darf, die dann irgendwie auch politische Arbeit machen, ja, um Gesetze zu ändern, was ja ihre Aufgabe ist. Und dass hier ein Klima geschürt wird gegen zivilgesellschaftliche
Organisationen. Und das ist eben immer der erste Schritt, so die Meinung, die öffentliche Meinung dagegen, sie dagegen aufzubringen, ihnen alles Mögliche zu unterstellen, was oft auch wirklich komplett falsch ist. Und das halte ich, um eben ihre Fähigkeit, die öffentliche Meinung zu mobilisieren, auszuhebeln. Auch diese Anschuldigungen jetzt, die Demonstrationen in Deutschland gegen die Abstimmung mit der AfD, gegen den Rechtsruck, wären irgendwie über Regierungsmittel finanziert worden und so weiter. Das sind ja alles so Versuche, Menschen, die ihre politische Meinung äußern, in der Zivilgesellschaft massiv zu diskreditieren. Und genau das erleben wir in den USA. Was ich in den USA gerade auch extrem gefährlich finde, auch so ein bisschen aus so einem Social-Media-Blick, dieses ganze Thema Desinformation, dass es einen massiven Angriff auf seriöse, nach journalistischen Kriterien arbeitende Medien gibt. Die werden zum Beispiel, jetzt sind vier Medien, darunter zum Beispiel Politico, das gehört Springer, also das ist jetzt bestimmt nicht linksgrün versifft, ja, und die New York Times und das öffentliche, so das öffentlich-rechtliche Radio. Die dürfen jetzt nicht mehr aus dem Pentagon berichten. Die hatten immer so eine Ecke, so ein Büro im Pentagon, aus dem sie berichten konnten, also aus dem Verteidigungsministerium. Und die werden jetzt durch drei rechte Medien und eins ersetzt, was das überhaupt nicht beantragt hatte, diese Räume. Ja? Diese komplette Diskreditierung von nicht mal von öffentlich-rechtlichen, von einfach Medien, die nach seriösen journalistischen Kriterien arbeiten. Und das erleben wir ja hier so ein bisschen mit diesem ständigen Angriff auf den Rundfunkbeitrag, auf die Öffentlich-Rechtlichen. Und die Idee, die eigentlich dahinter steht, ist zu sagen, es gibt gar keine Fakten mehr, es gibt nur noch Meinungen. Also eine faktische, seriöse Berichterstattung, das gibt es nicht. Es gibt nur politische Berichterstattung, es gibt nur Meinungen. Und das ist das, was Mark Zuckerberg eben auch macht im Social-Media-Bereich, wenn er sagt, wir brauchen keine Fact-Checker mehr, die sind sowieso alle irgendwie noch politisch. Ja? Also Fakten sind mittlerweile. Gelten mittlerweile mehr oder weniger als linksextrem. Und diese komplette Idee, dass man auch Fakten haben könnte, wird dadurch eben abgeschafft, dass man die gesamten Medien eben auch in ihrer Arbeit massiv behindert. Genauso werden sie ständig verklagt. Und in den USA führt es oft dazu, dass man, um nicht in Gerichtsverfahren den erstmal zahlt. Also Meta hat 25 Millionen gezahlt an Trump. ABC 15 Millionen, einfach nur um diese Verfahren zu vermeiden. Das ist auch so eine Einschüchterung und das erleben wir halt in Europa mit den Angriffen gerade der Rechtsextremen, besonders erstmal auf den öffentlich-rechtlichen Medien, aber auch diese ganze Geschichte Lügenmedien und so weiter. Und das breitet sich jetzt auch wirklich in Kreise. Also die FDP und zum Teil die CDU haben ja auch Medien, öffentlich-rechtliche Medien stark angegriffen. Und das Dritte ist, was wir, glaube ich, gerade auch in Deutschland mit der CDU erleben, diese Radikalisierung konservativer Politik. Ja, wenn Merz zum Beispiel jetzt ein Sofortprogramm vorlegt, und sagt, wo drin steht, wir machen permanente Grenzkontrollen und wir weisen potenziell Asylberechtigte an den Grenzen zurück, was ein klarer Rechtsbruch ist in Europa und das ist für uns nicht verhandelbar. Dann sagt man ja, man ist gar nicht koalitionsfähig. Ja? Diese roten Linien aufbauen, dass die demokratischen Parteien nicht mehr zusammenarbeiten, sondern dass man sofort am ersten Tag nach der Wahl im Prinzip die öffentliche Meinung mit Dingen überschwemmt, die man gar nicht durchsetzen kann mit demokratischen Mehrheiten. Das ist, glaube ich, auch sehr davon inspiriert. Und die ganzen rechtsextremen Parteien haben natürlich gerade enormen Auftrieb in Europa. Das merkt man einfach, wie stark das ist, wie stark auch die Rolle der Konzerne sich gerade so ein bisschen wandelt, dieses ganze Bestehen auf dem Bürokratieabbau, diese Diskreditierung von öffentlichen Behörden, das sind alles Sachen, die überspringen nach Europa und die einfach extrem gefährlich sind. Vielen Dank erstmal. Meine Zeit ist rum.
Danke dir vielmals. Ja, aber das ist auch gar nicht schlimm, weil ich krieg im Hintergrund, hier haben wir wieder Steffen Konrad da, der mit seinem AI-Tool diese ganzen Fragen, das sind jetzt fast 200 Fragen, die ihr gestellt habt, schon ein bisschen auswertet. Und ich habe gesehen, dass ihr viele von den Clustern miteinander schon bearbeitet habt. Deswegen, das ist sehr gut. Da musste ich euch nicht unterbrechen. Jetzt haben wir noch eine Viertelstunde Zeit. Und ich schaue in die Fragen hinein. Ich will erst noch mal kurz in die USA zurückgehen. Also ganz, ganz viele von euch fragen, wie geht es denn jetzt weiter in den USA? Da gibt es ja, ich meine, ihr habt es alle angesprochen, aber vielleicht gehen wir da noch mal rein jetzt und Schritt für Schritt. Also Gerichte, die Judikative, ich meine, es gibt ja Checks and Balances, also Gewaltenteilung. Genau, gibt es die noch? Annika schüttelte den Kopf, genau. Also die Gerichte, der Kongress. Was passiert da jetzt gerade? Bei den Gerichten habe ich jetzt zum Beispiel gelesen, es ist ja so, naja, schön, wenn das, wenn jetzt dann die Gerichte das machen, aber Trump hat halt die Pardon Power und kann ja alle Leute begnadigen und ist vom Supreme Court immun gemacht worden von allem, was er im Amt tut. So, also was können die Gerichte jetzt überhaupt noch tun? Wie schätzt ihr das ein? Vielleicht Katrin zuerst und dann Annika.
Ja, also sie können natürlich noch jede Menge tun. Die Frage ist, was macht der Präsident damit? Also ne, in der ersten Instanz können sie sehr wohl, übrigens sind es ja zum Teil jetzt auch, also ja quasi Justiz also, oder Judges, also Richter, die von der ehemaligen Trump-Regierung eingesetzt worden sind. Trump hat gestern noch mal in der Diskussion, in der Elon Musk eben neben ihm stand, hinter dem Oval Office noch mal gesagt, na, natürlich halte ich mich an den Letter of the Law, aber ich werde dann natürlich dagegen ziehen. Also ich glaube, das Schönste für ihn wäre in der Tat, weil übrigens diese Immunitätsentscheidung, die deckt solche Dinge nicht ab, das sollte man vielleicht auch noch mal betonen. Punkt ist, aber das Schönste für ihn wäre, wenn solche Fragen vor dem obersten Gerichtshof landen würden und er nachweisen könnte, aha, seht mal her, selbst den obersten Gerichtshof habe ich in der Tasche. Und da steht ja im Übrigen noch ins Haus, dass ein bisschen Druck ausgeübt werden soll auf die inzwischen ältesten republikanisch oder rechtskonservativen oder rechtsverfassungstheoretisch eingestuften Richter doch vorzeitig in Rente zu gehen, auf dass man eine gestaffelte Mehrheit nach vorne absichern kann. Also alles das sind so Methoden, die da noch mitschwingen. Auch sollte man natürlich besonders darauf achten. Also vielleicht das Amüsement am heutigen Tage war, dass im 119. Kongress ein neuer Vorschlag eingebracht wurde. Man soll doch Grönland annektieren und es stattdessen Red, White and Blue Land nennen. Also es gibt total absurde Vorschläge im 119. Kongress, aber es gibt eben auch solche, die jetzt durch diese doppelten Mehrheiten, weil jetzt die Frage kam, was macht eigentlich der Kongress, bestimmte Prozesse gerade absichern. Zum Beispiel ist dort auch eingebracht, dass die Wahlrechtsreform von 93 abgeschafft werden soll. Da gehen wir dann schon wirklich auch direkt an die Hausmannskost der Demokratie ran. Denn wenn einerseits jetzt gespielt wird mit dem, was in den Zwischenwahlen gegebenenfalls gegen Abweichler aus der republikanischen Logik, aus der Magerlogik, die es ja gibt. Annika hat es schön beschrieben, diese verschiedenen Lagerkämpfe, auf die viele auch gesetzt haben, die sich vielleicht noch rausstellen werden. Aber die Tatsache, dass eben einerseits diese politisch dynamisierte Drangsalierung läuft, also durch diese finanzstarken, nochmal Elon Musk hat über 200 Millionen Dollar in den letzten Wahlkampf gesteckt, eines Mannes. Was meint man, könne er in den Wahlkampf für so ein paar Senatskandidaten 2026 und forward schicken. Das ist das eine. Also diese Einschüchterung führt dazu, aber umgekehrt, dass es eine wahnsinnige Beschleunigung auch im Legislativen gibt, weil natürlich die Republikaner denken, ja, okay, klar, ne, über Executive Orders kannst du wenig absichern, aber über die legislative Ebene schon. Also der Punkt ist, was muss Europa machen? Auch so ein bisschen dahinter schauen, was hinter der Umsetzung der Unitary Executive Theory, also die Idee, dass die Macht des Starken wirklich nur hinter dem Resolute Desk sitzt, da soll man auch nochmal genau hinschauen und sollte man auch genau hinschauen. Irgendwo stand in den Fragen noch, was passiert eigentlich mit den Demokraten? Annika hat es angesprochen. Also teilweise stehen sie in der Tat entweder im Senat und reden 30 Stunden lang gegen die Nominierung von Russell Bout an. Mehr bleibt ihnen fast nicht übrig, als den Filibuster ausführlich zu nutzen. Das ist das eine. Das andere ist, Klagen irgendwo auch zu unterstützen oder anzutreiben. Meine Senatorin Elizabeth Warren steht da ganz vorne, weil sie besonders auch bei den Bundesbehörden, die sich um quasi die Rechte des kleinen Mannes kümmern, da geht es zum Beispiel um die Consumer Financial Protection Agentur, die in ihrer Funktion komplett ausgehebelt worden ist. Da geht es um, ne, ganz grundsätzlich Dinge, wie rechtlich abgesichert ist meine Kreditkarte, wenn ich über den Tisch gezogen werde bei meinem Hausdarlehen, wo kann ich mich hinwenden, all diese Dinge. Da ist sie in den persönlichen Kampf gezogen, weil das natürlich auch eine Behörde ist, die sie mit aufgebaut hat. Also die stehen zum Teil vor Bundesbehörden. Annika hat es beschrieben. Sie tun das, was sie quasi on the floor machen können. Aber und sie unterstützen natürlich das Rechtliche, also das Vorgehen über die Justiz. Viel mehr bleibt ihnen in dieser Struktur nicht. Aber die Bilder, auch die wir gesehen haben von den Protesten über fast alle Bundesstaaten verteilt, Die sind natürlich vergleichsweise, also zur ersten Amtszeit klein, aber wie ich eben beschrieben habe, zum Teil, weil die Auswirkungen dessen, was wir jetzt in Washington sehr, sehr stark wahrnehmen, wo eine wahrhaftige Panik ausgebrochen ist, weil es eben auch ganz viele Individuen und ihre eigene Familie, ihr eigenes Hab und Gut betrifft, das erst über Zeit in den Bundesstaaten ankommen wird. Da aber in der Tat, und das ist jetzt nochmal die Frage, wer hat jetzt irgendwie noch Macht im Weißen Haus? Sind es nur die Oligarchen? Es gibt noch eine Gruppe, die wir nicht erwähnt haben, und das sind zum Beispiel die republikanischen Gouverneure. Denn wenn ich kurz auf das ganze Thema Agrarwirtschaft eingegangen bin, soll man nochmal darauf zurückdenken, dass am Schluss eine Trump-Regierung der ersten Amtszeit eine Trump-Regierung Sojabohnen subventionieren musste, um quasi, also damit ihnen die Wählerschaft nicht um die Ohren geflogen ist. Das sage ich deshalb, weil die Chinesen, also die Handelspolitik mit China natürlich gründlich nach hinten losgegangen ist. Und das wird sich beschleunigen. Das sehen wir übrigens auch in der Vorlage. Das heißt, da alles das, also was jetzt telegrafiert wird, Alexandra hat es gut beschrieben, ne, dass immer jetzt gesagt wird, naja, das wird Schmerzen bereiten, das müssen wir aushalten, denn jetzt, ne, dann kommen die, wie heißen sie, die Golden Days, die Glory Days, die, ne, diese Umschreibungen. Das wird aber nicht so schnell kommen, wie die Amerikaner mit diesem jetzt sehr stark eingeschränkten Erwartungshorizont und Aufmerksamkeitskapazität, wie sie das erwarten werden. Also, ne, diese Shock-and-Awe-Dynamik, die ist sehr kurzfristig. Und dann kommt eben, wie gesagt, dieses Schleudertrauma. Und das wird kommen. Und das sehen wir schon. Das heißt also, achten würde ich aus dieser Perspektive innenpolitisch auf das, was im Kongress passiert, um das nochmal zusammenzufassen, und darauf, wie reagieren und was machen republikanische Abgeordnetenhäuser in den einzelnen Bundesstaaten und deren Gouverneure. Denn das sind in der Tat noch die Schaltstellen, wo es für Donald Trump wehtun könnte, wenn dort quasi wenn das Schleudertrauma da zurückschwingt, ne, aus Weißer Haus.
Super, danke dir. Auch schon ganz viele von den Top-Fragen damit beantwortet. Ich will jetzt Annika noch eine mit reingeben für deine Antwort von Martina. Das ist die absolute Top-Frage hier. Project 2025 kommt ja von der Heritage Foundation, welche wiederum mit dem Atlas-Netzwerk zusammenhängt. Was mich sehr beunruhigt, schreibt Martina, ist, dass es wohl auch relevante CDU-CSU-Mitglieder gibt, die Kontakte in dieses Netzwerk haben. Können Sie mehr dazu sagen?
Ja, ich glaube, es gab ja was gestern oder vorgestern, ich habe so ein bisschen das Zeitgefühl verloren, eine Recherche von Korrektiv, wo die Köpfe des Rechtsrucks der CDU, CSU vorgestellt wurden. Und einer davon ist zum Beispiel Armin Pitschner Multari, der ja diese, ich glaube, ursprünglich war es mal eine wie so eine Art PR-Agentur, The Republic heißt sie, glaube ich, gegründet hat, die ja auch, war es im letzten Jahr, eine Veranstaltung gemacht hat, wo eben auch Leute von Heritage eingeladen waren. Das ist jemand, den konnte man lange bei, ich glaube, Welt-TV als Kommentator sehen. Jetzt scheint er da eine relevante und einflussreiche Rolle einzunehmen in dieser vermehrten Rechtsausrichtung der CDU. Er gehörte übrigens auch zu der Delegation, die, ich glaube, das war vor 2 Jahren bei Ron DeSantis in Florida war. Ich glaube, Dorothee Bär war auch dabei und schwärmte da in großen Tönen. Das ist auch nicht sonderlich überraschend, wenn man sich anschaut, was für Kulturkampfthemen Teile zumindest der CDU, es ist ja nicht die ganze Partei, aber zumindest Teile, die dem Führungszirkel um Friedrich Merz sehr nahestehen, übernehmen. Also insofern ist das auf jeden Fall was, was man im Auge behalten sollte. Das ist jetzt nicht ganz neu, das ist richtig, aber das sind zumindest Kräfte, die im Moment ja Morgenluft zu wittern scheinen. Ich glaube, vielleicht noch mal ganz kurz zu den USA in Bezug auf die Gerichte. Es ist richtig, dass zumindest in den niederen Instanzen ist da jetzt einige Urteile gab, die gegen die Trump-Regierung ausgefallen sind. Im Übrigen auch teilweise, zum Beispiel Trump versucht ja auch Birthright Citizenship abzuschaffen. Das ist was, was im 14. Zusatzartikel der Verfassung verankert ist. Das kann er nicht abschaffen. Das hat ihm auch ein von Reagan ernannter Richter in sehr, sehr deutlichen Worten bescheinigt in seinem Urteil, dass das verfassungswidrig ist. Das Problem damit ist, dass wir bisher zumindest aus den Reihen der Regierung es sich Berichte mehren, dass man sich über diese Urteile, es ist nicht ganz klar, ob aus Kalkül oder aus Inkompetenz sich darüber hinwegsetzt. Ja, also es gab ja beispielsweise den Versuch, sämtliche bereits bewilligte Haushaltsmittel, also unfassbare Summen einzufrieren, die der Kongress, dessen Aufgabe das ja ist, schon bewilligt hatte. Da hat die Exekutive nichts zu melden. Und dann gab es eben ein Gerichtsurteil, das gesagt hat, das könnt ihr nicht machen, das ist illegal. Und dann tröpfelte aber durch, dass zumindest teilweise doch weiter Gelder eingefroren wurden. Wie gesagt, ob das eine bewusste Entscheidung war oder ob die einfach keine Ahnung haben, was sie treiben, das ist im Moment etwas schwer von außen zu beurteilen. Ein Problem, was ich sehe, abgesehen davon, dass am Ende solche Dinge vor dem obersten Gerichtshof landen könnten, einem Gerichtshof, der ja der Unitary Executive Theory sehr positiv gegenüber eingestellt ist und ja auch schon dementsprechend geurteilt hat, ist, dass die Strategie von Trump und Musk und sämtlichen anderen Leuten erstmal zu sein scheint, Dinge kaputt zu hauen. Und bis Gerichte reagieren können, das braucht seine Zeit, bis die Fälle dort landen, bis geurteilt wird. Klar, jetzt gab es einige schnellere Entscheidungen, aber ich sag mal so, was kaputt gehauen ist, ist halt erstmal kaputt. Das heißt, der Schaden, der da jetzt angerichtet wird, ist selbst im Best-Case-Szenario, wenn wir uns quasi wieder zurück in eine Verfassungskrise reinschlittern und dort dann auch wieder rausschlittern können und die Verfassungsordnung hält, was man, glaube ich, im Moment tatsächlich nicht absehen kann, weil es so viele Unbekannte gibt in dieser Gleichung, dass der Schaden, der angerichtet sein wird, trotzdem immens ist.
Oh, danke dir, ja. Und ich meine, so ein Schaden, wie es hat Alexandra ja erwähnt, bevor ich gebe gleich nochmal an dich, Alexandra, ich meine zum Beispiel der Datenzugang, die haben da Daten für unter anderem auch ja an Zahlungen an Unternehmen, 20% der US-Wirtschaft so ungefähr, sagt man, könnten da drin gewesen sein. So, die haben die Daten jetzt erstmal. Jetzt dürfen sie keinen Zugang mehr haben, aber es kann ja keiner erzählen, dass da nicht auch Daten dann entwendet worden sind.
Ja,
Und
wir wissen ja
genauso,
nicht, wir
genau.
wissen nicht, was damit passiert ist. Das weiß keiner. Das ist groß.
Ja, habe ich mich selber gemutet. Mutte wollte eigentlich Alexandra anmuten, aber das kann ich ja gar nicht. Alexandra, genau. Nochmal für dich, auch nochmal, es kommen ganz viele Fragen so. Also wenn jetzt Musk und so Zugang auf diese Zahlungssysteme, Informationssysteme, alles Mögliche hat, wie müssen wir uns denn in Europa auch verhalten, was digitale Plattformen angeht? Es war auch die Frage nach Zoom. Ich kann euch beruhigen, alle unsere Daten für Zoom sind in Europa. Das kann man bei großen Zoom-Accounts so quasi vertraglich vereinbaren. Hoffentlich halten sie sich dran so. Genau, aber es betrifft ja genug andere Plattformen, auch jetzt Alternativen zu den Plattformen von Musk und so. Also was können wir da auch als BürgerInnen so tun, in Terms of Datensouveränität? Und dann noch eine Frage an euch alle. Vielleicht so ein bisschen Empowerment-Runde am Ende. Da haben Fragen ganz viele Leute, sowohl US-BürgerInnen, aber auch europäische BürgerInnen. Was können wir tun, A, um den Menschen in den USA jetzt gerade zu helfen? Ja? Also wirklich so, was kann man persönlich tun, um jetzt irgendeinen Unterschied zu machen? Und wie kann man auch den MitbürgerInnen dann in den USA unter die Arme greifen? Also vielleicht, Alexandra, fangen wir vielleicht mit den Daten an, dann die zweite Frage und dann nehmen wir die anderen beiden und dann müssen wir auch Schluss machen.
Ja, gerne. Also ich würde sagen, drei Sachen ganz schnell zu den Daten. Also einmal gibt es ja dieses Privacy Shield, das ist das Abkommen zwischen Europa und den USA, mit dem die Daten überhaupt wieder fließen dürfen. Das hat ja mehrere Versuche gegeben, das gesetzlich zu regeln, weil wir eben in Europa sehr viel strengere Datenschutzgesetze haben, aus gutem Grunde, als in den USA, aus gutem Grunde, wie man jetzt wieder sieht, ja. Die sind gerichtlich mehrmals gekippt worden. Das letzte Projekt jetzt, was aufgesetzt war, dieses Privacy Shield. Man geht jetzt erstmal davon aus in Expertenkreisen, dass das jetzt wieder illegal ist, weil eine der Voraussetzungen war die Existenz so eines externen Beirates oder so, der eben kontrolliert, dass das in den USA auch alles so im europäischen Sinne gehandhabt wird. Und dieser Rat ist jetzt erstmal schon mal zerschlagen worden. Und deswegen ist es tatsächlich bei uns gerade eine große Diskussion, dieses Privacy Shield wieder aufzuheben. Das muss aber die Kommission machen, aber im Parlament wird es breit diskutiert. Und dann könnten die Daten eigentlich nicht mehr in die USA abfließen. Das ist aber natürlich in der Umsetzung sehr schwierig, das komplett zu stoppen. Aber das ist so eine Möglichkeit. Was ich halt immer noch denke, was man machen muss, um auch zu verhindern, dass es bei uns auch so kommt. Wir sehen ja, wie viele Tendenzen sich bei uns auch sehr ähnlich anbahnen. Und dadurch, dass man in den USA jetzt beobachten kann, wo das hinführt, ist, glaube ich, auch die Dringlichkeit noch mal größer. Wir haben eine gesetzliche Grundlage, um Algorithmen zu regulieren, die dazu überall auf der Welt dazu sorgen, dass extremistische Meinungen deutlich mehr Sichtbarkeit bekommen, dass Desinformation mehr sichtbar kommt als Information und dass man sehr viele Menschengruppen aus dem öffentlichen Diskurs durch massiven Hass und massive Einschüchterung und Bedrohung raustreiben kann. Das sind die drei großen Probleme. Die kann man in den USA nicht lösen, weil das in den USA von den Gerichten über Meinungsfreiheit gedeckt ist. In Europa haben wir den Digital Services Act, in dem wir einen Artikel haben, der praktisch sagt, bei einem systemischen Risiko für öffentlichen Diskurs und Wahlen, und das sehen wir gerade, können die Kommission da Maßnahmen ergreifen. Das müssten wir jetzt eigentlich eine große Ermittlung machen. Was führt dazu, dass sich Desinformation so viel mehr verbreitet als Information und dann die dahinterliegenden Mechanismen, also nicht die einzelnen Inhalte, damit man keinen Eingriff in die Meinungsfreiheit hat, aber diese dahinterliegenden Mechanismen, die extremistische Meinung und Desinformation so ungemein begünstigen, die kann man stoppen und durch bessere Algorithmen ersetzen. Und das muss jetzt die Kommission sehr dringend tun. Und dafür brauchen wir öffentlichen Druck. Und das ist das, was jeder machen kann, seinen Bundestagsabgeordneten, Europaabgeordneten, seine Kommunalpolitiker anzuschreiben, sagen, wir müssen diese Algorithmen ändern. Ja? Das ist immer so ein bisschen abstrakt, deswegen ist es schwer dafür zu mobilisieren. Aber jetzt ist der Moment, das zu tun und das können wir tun. Und das Dritte ist, glaube ich, wir brauchen in Europa langfristig eine komplette europäische digitale Infrastruktur, weil jetzt sind wir in der Lage, wenn jetzt die amerikanischen Tech-Konzerne sagen, wisst ihr was, liebe Europäer, wir schalten euch einfach komplett ab, dann haben wir keine Microsoft-Bürosoftware mehr, dann haben wir keine Daten, keine Rechenzentren mehr. Wir haben eine sehr hohe Abhängigkeit von dieser Infrastruktur und von diesen Produkten. Und wir bringen jetzt, versuchen gerade im Parlament Mehrheiten dafür zu schaffen, das zu ändern, ja, dass wir eigene Rechenzentren haben, wo die Daten sicher in Europa mit Datenschutz liegen zum Beispiel. Weil jetzt kann die US-Regierung, wenn sie will, auf alle Daten, die in einem Microsoft- oder Google-Datenzentrum auch in Europa liegen, zugreifen. Ja, das ist die rechtliche Lage. Und da müssen wir raus. Da müssen wir jetzt investieren, ein bisschen in Wettbewerb und so weiter. Machen wir vielleicht nochmal ein eigenes Europe-Calling zu, wie man das auf die Reihe kriegt, ist nämlich nicht ganz einfach. Ich würde ganz schnell nochmal die letzte Frage nehmen, weil ich war, als ich im November in den USA war, habe ich halt auch gefragt, was können wir für euch tun? Und die Antwort war immer, haltet Demokratie und Rechtsstaatlichkeit aufrecht, seid das Vorbild, damit wir irgendwie nochmal zurück können. Das ist für uns gerade das Wichtigste. Dankeschön.
Danke dir. Katrin, jetzt mal noch dazu. Ich weiß, es ist natürlich unmöglich alles so, aber vielleicht kannst du es kurz machen. Und was ich dich noch frage, ich will dir trotzdem noch eine Frage mitgeben, weil die auch in den Fragen kam und viele Bewertungen bekommen habe. Wie verhält sich eigentlich gerade, wir sprechen ja, ich glaube, wir sind relativ einig, wir sind irgendwo, ich frage euch am Ende noch auf einer Skala von 1 bis 10, wie nah das an einem Coup ist. So. Aber angenommen, wir sind da relativ in der Nähe. Wie verhält sich eigentlich das Militär in den USA gerade?
Eine total spannende Frage, die mir übrigens in den Briefings, in den Parlamentsbriefings, es wird für Alexandra hoffentlich wohltuend sein, von einer sehr seniorigen Grünen aus dem Bundestag genauso gestellt worden ist, die sich hauptsächlich mit Staatsstreichen in Afrika beschäftigt sich. Also ne, die Tatsache, dass ich schon im Juni diesen Jahres genau über diese Struktur nachdenken musste, das war sehr spannend, weil ich natürlich als Teil einer Militärcommunity aufgewachsen bin, die sehr apolitisch, aber trotzdem sehr, wie soll man sagen, sehr servicefunktional natürlich dient. Aber natürlich dient dieses Militär natürlich irgendwo einem obersten Befehlshaber, aber eben auch einer amerikanischen Verfassung. Und wenn, und Alexandra hat bestimmte Dinge schon angesprochen, da sehe ich auch ganz stark von Militärangehörigen jetzt, wie die grundsätzlichen Veränderungen im amerikanischen Militär, die implizit natürlich ganz stark in der, also der Verteidigungs, Minister ganz stark in seinen Anhörungen gefragt wurde, wo ihm wirklich immer wieder die sprichwörtliche Pistole auf die Brust gesetzt worden ist, wenn es darum geht, Frauen im Militär ganz bestimmte ja, Ausgleiche, die im Grunde genommen das Militär und nochmal die Institution des amerikanischen Militärs ist der größte Integrationsmotor, der Staat seit Jahrzehnten hat. Viele, viele, ne, sehen wir mal Henry Kissinger oder andere, sind Amerikaner geworden durch einen Dienst an der Waffe. Das ist ein unglaublicher Integrations- und auch übrigens wirtschaftlicher Motor für die Vereinigten Vereinigten Staaten. Das heißt, für die, also diese grundsätzlichen Veränderungen an der Struktur des Heeres, an der Kapazität des Heeres, wird für viele ganz große Fragen aufwerfen und auch strukturell für Verwerfungen sorgen. Heißt das dann, dass wir gegebenenfalls auch, apropos Staatsstreich, dann militärische Kapazitäten auf amerikanischen Straßen sehen werden, wie immer wieder gedroht wird, dass der Insurrection Act ein Gesetz aus dem oder eine nicht vorher quasi faktisch umgesetzte Gesetzgebung aus dem 19. Jahrhundert wieder aus der Schublade geholt werden wird, um dann amerikanisches Militär auf amerikanische Straßen zu schicken. Es wird eben in diesem Bedrohungsszenario immer wieder mit diesen Bildern gespielt. Übrigens auch, wenn es darum geht, die Entwicklungshelfer aus ihren Ländern zurückzuholen. Da wurde auch angedroht, dass amerikanisches Militär quasi von Haus zu Haus gehen würde und Amerikaner zu einer Rückführung in ihr eigenes Heimatland zwingen würde. Das sind, wenn man sich mit einer amerikanischen militärischen Community auskennt, absolut absurde. Und da sind wir wieder bei dem ganzen Thema Verfassungsbruch, verfassungsbrecherische Szenarien, von denen ich in der Realität im Übrigen wenig halte, weil da ist ein amerikanisches Berufsheer noch mal ganz anders geeicht. Aber auszuschließen ist nicht, das haben wir übrigens auch bei dem Sprengstoffattentat in Las Vegas, Nevada gesehen, dass es nicht in der Tat mitunter einflussreiche Militärs gibt, die sich für eine solche Ideologie zur Verfügung stellen. Als der Tesla-Truck in Las Vegas hochgegangen ist, mit einem Soldaten, der übrigens in Deutschland diente, wurde ein Manifesto gefunden, was eben nicht Trump-kritisch war. Das könnte man vielleicht meinen aus der Verzweigung Tesla und Las Vegas. In der Nähe übrigens des Trump-Hotels dort. Nein, nein, das war ein Unterstützungsbrief. Er wollte in einem Sinne einer Märtyrerfunktion da seine Unterstützung bekunden. Jetzt hatte der viele Kriegstraumata, der Soldat. Also das würde ich nicht in die Masse ziehen, aber ich halte das übrigens für eher unwahrscheinlich. Um auf nochmal den Punkt einzugehen, was können wir tun? Das Erste ist natürlich besonders im Freundeskreis und im Familienkreis oder den Schüleraustauschkreis oder die Gastfamilie nochmal zu überlegen, wo wohnen die, wo sind die? Das Wichtigste ist, Druck auszuüben auf Kongressabgeordnete aus roten Bundesstaaten. Also da gibt es jetzt ganz, ganz diverse, und das ist übrigens, sollte man nochmal erwähnen, die Amerikaner sind ja nichts, wenn sie nicht erfinderisch sind, wunderbare NGO-Aktionen, die dazu aufrufen, die Kongressabgeordneten anzurufen. Da hilft manchmal der persönliche Nudge zu sagen, also es gibt jetzt eine Aktion, 5 Calls a Day. Da besonders die Freunde und Verwandten, die in roten Bundesstaaten leben, dazu zu animieren, den Republikanern ein Rückgrat zu verleihen, da wo sie es vielleicht gerade nicht haben. Und wir sehen ja, dass da ein bisschen Bewegung in die Dinge kommt. Ich glaube, zu Hause in unserem Kontext, das habe ich gerade in einer anderen Runde erwähnt, geht es darum, und das haben Alexandra und Annika nochmal schön zusammengefasst, nicht nur unsere Normen in der Art des politischen Umgangs zu verstärken, also wegzukommen von dem Obstruktionismus, den Alexandra gerade als politische Strategie betrieben hat. Das ist nicht demokratisch im Übrigen. Demokratisch ist einzuwirken auf Konsens, dass man das nachhaltig tut. Wir haben gesehen, wie unser Verfassungsgericht nochmal gerichtlich abgesichert worden ist. Das ist wichtig. Das müssen wir im Übrigen auch in unseren 16 Bundesstaaten tun. Denn wenn man sich das Muster anschaut, dann ist das, und das, was Annika beschrieben hat, dann ist das Strickmuster dessen, dass sich besonders diese radikalisierten Kräfte, apropos Atlas-Netzwerk-Frage, genau in die Schwachstellen der systemischen Architektur reinlehnen, sich einklagen, diese aufbrechen, den Normenkonsens um Institutionen aufbrechen. Das heißt, es gilt im Umkehrschluss für Demokraten im Sinne des kleinen Ds, genau diese Muster zu identifizieren, die Schwachstellen institutionell, normativ und strukturell, und diese zu verstärken durch legislativ, also durch gesetzgeberisch abgesicherte Funktionen im besten Fall, oder durch andere Art und Weise das zu verstärken und vor allen Dingen auch natürlich wieder dahin zu kommen, eine Diskussionskultur in diesem Land und anderswo in Europa nach vorne zu tragen. Und im Übrigen zählt das natürlich auch für die europäische Ebene, die Tatsache, dass wir 2001 in Folge eine österreichische Bundesregierung haben abstrafen können über Sanktionen und in der Zeit das wirklich wegweisende Antidiskriminierungsgesetz in der EU durchgebracht haben, weil wir gesagt haben, nein, nein, rechtsradikale Das machen wir nicht in Europa und es dann nicht geschafft haben, in der Erweiterung quasi in unsere Gründungsakten, wenn man so will, also also in den TEU und so weiter und so fort, festzuschreiben, wie wir es handhaben mit illiberalen Demokratien. Das ist, glaube ich, einer der größten Achillesfersen, mit dem wir uns nach vorne gedreht in Europa beschäftigen werden müssen. Also in diesen Momenten, da wo sie es noch können, in den Landesverfassungen der 16 Bundesländer und anderswo zu verstärken, auf dass das nach außen wirke, da müssen wir ran.
Vielen Dank, Annika. Das letzte Wort.
Ich versuche es kurz zu halten. Vielleicht auf der ganz persönlichen Ebene, weil die Tipps, die wir gerade eben schon gehört haben, haben mir schon ganz, ganz viel abgedeckt. Ich glaube, eine der wichtigsten Sachen ist, Öffentlichkeit für diese Themen zu schaffen. Das ist natürlich einerseits auch Verantwortung der demokratischen Kräfte in der Politik, sowohl in den USA wie auch hierzulande. Das kann man ihnen nicht abnehmen. Man kann sie daran erinnern, wie wir schon eben gehört haben. Man kann sie darauf hinweisen, dass sie das tun sollten. Ganz privat würde ich sagen, Öffentlichkeit schaffen kann auch bedeuten, mit Freundinnen, mit Verwandten über diese Themen zu sprechen, sich zivilgesellschaftlich zu organisieren, sich aktiv zu beteiligen, dem widerstehen, den Impuls, den ich zwar, ich sage mal, psychologisch nachvollziehen kann, als Reaktion auf diese Firehose an schlechten Nachrichten, dem widerstehen, dem Impuls, sich ins Private zurückzuziehen oder zu verzweifeln. Verzweifeln ist zwar verständlich, aber ist auch keine Lösung und das alles ist noch kein Automatismus. Die Lage ist ernst. Trotzdem bedeutet das vielleicht abschließend auch, damit man in der Lage ist, auch diesen langen Atem zu haben, denn das wird sich jetzt nicht in den nächsten Wochen und Monaten lösen, diese Probleme, die wir hier angesprochen haben, sondern das wird ein langer Kampf werden. Das bedeutet auch, dass man sich seine eigenen Ressourcen einteilen muss. Das heißt, man muss sich nicht 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche die News geben. Das hält keiner aus, auch nicht Leute, die das beruflich machen. Sondern mit seiner Energie haushalten und aber gleichzeitig sich nicht ins Private zurückdrängen lassen, Community finden und Solidarität auch physisch schaffen im eigenen Umfeld. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Ja, vielen Dank. Das mit der Öffentlichkeit schaffen, das versuchen wir hier bei Europe Calling. Ich will noch eins sagen zu dem Zurückziehen, weil ich da gestern eine lange Diskussion mit jemandem drüber hatte. Ist so das letzte Mal, dass Demokratien massiv in Europa gefallen sind, war ja im 19. Jahrhundert. Dann in der Restauration letztlich, wo der Absolutismus nochmal richtig Zähne bekommen hat und alles unterdrückt hat. Und da sind eben die Biedermeier entstanden. Also man kann ja nochmal den Begriff Biedermeier eingehen. Also der größte Wunsch von so Leuten wie Thiel und Trump und den Rechten hier ist ja, dass sich alle Leute aus dem politischen Raum zurückziehen und eben nicht mehr kämpfen, sondern eben genau sich den Rückzug in die Biedermeier, in die eigenen vier Wände und den Hut, die Krempe ganz weit runtergezogen, wenn man nach draußen gehen, nichts sehen, nichts hören. Und dann können die halt ihren eigenen Gewinn maximieren. Ich habe mir noch ganz viele Stichpunkte aufgeschrieben, so was Trump hat gestern, da mache ich Schluss, Trump hat gestern oder heute gesagt, das will ich einfach nur mal vorlesen, das ist einfach so unglaublich. Trump sagt dann, Elon, is he not gaining anything? I don't even know how he finds the time for this. Also Trump sagt halt einfach so, Elon Musk hat da überhaupt gar keine Vorteile von, was das da passiert. Er macht das einfach so und ich weiß gar nicht, wie er die Zeit dafür findet. Also da sieht man so ein bisschen so, wie das Mindset da so ist. Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Wir machen bei Europe Calling damit weiter, mit auch hoffentlich Stimmen, noch mehr Stimmen aus den USA. Hab schon ein bisschen Fühler ausgestreckt, aber auch da merkt man schon, gerade bei den NGOs, die sind sehr, sehr vorsichtig, sich öffentlich zu äußern, gerade in dieser Situation. Aber wir bleiben da dran. Und ich danke euch allen dreien erstmal dafür, dass ihr euch so kurzfristig Zeit genommen habt. Das ist auch nicht selbstverständlich aus dem Skiurlaub aus Straßburg und euch allen. Es sind immer noch 1800 Leute drin. Es waren fast wirklich waren 2500 Leute zeitweise hier drin. Unglaublich, vielen Dank. Und Aufzeichnung kommt morgen und auch noch die Links, die wir in den Chat gepostet haben und so verbreitet das weiter. Vielen Dank, bis zum nächsten Europe Calling. Nächste Woche geht es weiter. Einen schönen Abend. Tschüss.
Tschüss.